Deutschlandfunk, Kultur heute.
Willkommen zu viel Theater und viel Kunst mit Michael Köhler. Im ostwestfälischen Paderborn, 1949 geboren, wurde er nach Stationen bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen, Freiburg und Bochum, insbesondere an der Berliner Volksbühne in den 90er Jahren einflussreich. Der Philosoph, der Theatermacher Karl Hegemann.
Meine perfekte Ausrede ist, dass ich überhaupt keine Ausrede benutze, sondern mich als Dramaturg in die fatale Lage bringe, auch am Premierenabend zu sagen, wie ich es wirklich gefunden habe, was schon dazu geführt hat, dass man mir ein Glas Sekt über den Kopf gegossen hat.
Der Dramaturg Karl Hegemann ist im Alter von 76 Jahren in Berlin gestorben. Er konnte wunderbare Texte schreiben, was ich nicht kann. Das sagt uns ein Weggefährte und künstlerischer Kollege, nämlich der Dramaturg, ehemaliger Intendant der Münchner Kammerspiele, designierter Intendant der Berliner Volksbühne, Matthias Lilienthal, und erkannte Karl Hegemann gut. Die Süddeutsche Zeitung nennt ihn Chefdenker in ihrem Nachruf. Matthias Lilienthal, stimmen Sie zu?
Ach, das kann man schon so sagen. Also er hatte eine unglaubliche philosophische, gedankliche Qualität und er war in der Lage, wenn Produktionen manchmal eine Krise kam, ist er einfach manchmal reingegangen und hat anderthalb Stunden einen Vortrag gehalten und dann haben alle vergessen, dass es eine Krise gegeben hatte und hat dem dann neuen Sinn gegeben. Oder bei Schlingensief, das ist ja allgemein bekannt.
Mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben, ne?
Ja, der ist sogar auf meinem Mist gewachsen, was seine Theaterpräsenz anbetrifft. Da war es zum Beispiel, dass du hast keine Chance, aber nutze sie oder Krise als Chance. Das waren schon so Sachen, die Karl und Christoph im Dialog miteinander entwickelt haben. Er war immer in dem Diskurs der Zeit bestens orientiert und er hat immer darüber nachgedacht, wie die Welt jetzt aussieht und was das für die Kunst bedeutet.
Ich spiele uns beiden mal einen O-Ton von Karl Hegemann vor. Da hört man auch so ein bisschen, wie ernst er es mit dem Theater meint.
Dass das Theater wirklich eine Instanz geworden ist, die große Anklagen führt, aber immer in einem Sinne, dass die Zuschauer, die sich das angucken, alle davon von überzeugt sind. Und die Gegner, gegen die Anklage geführt wird, die sind gar nicht im Theater. Das ist eine Selbstbestätigungsmaschine und in meinen Augen hat das mit Kunst und mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun.
Hat er recht?
Na klar hat er recht. Also es ist natürlich im Theater so, dass überhaupt 12% der Bevölkerung sind für Theater ansprechbar und ehrlich gesagt egal, ob es jetzt das Münchner Residenztheater oder das Hamburger Thalia-Theater ist oder die Volksbühne Berlin, wenn man gegen die AfD polemisiert, werden alle der gleichen Meinung sein.
Sie haben zusammengearbeitet. War das ein leichtes Arbeiten? Sie haben zu Beginn gesagt, ein sehr inspirierendes Arbeiten. Auch einer, der offenbar durch geistige Präsenz viel beitragen konnte. Sonst Dramaturgen sind ja sonst keine Leute, die eigentlich so schnell genannt werden oder im Vordergrund sind. Das war aber so ein Typus so in den 90er Jahren. Den musste man eigentlich auf dem Programmzettel immer mitnennen, ne?
Na klar, aber die Zusammenarbeit zwischen Karl und mir war total prima. Weil ich konnte alles nicht, was er konnte. Und er konnte alles, was er konnte, konnte ich nicht.
Und Sie sind sich nicht an die Gurgel gegangen?
Ach, manchmal sind wir uns natürlich an die Gurgel gegangen. Haben Sie schon mal ein Theater erlebt, wo die Leute sich nicht streiten? Es gab immer eine klare Wertschätzung. Und wir beide haben versucht, die Stärken des anderen sichtbar zu machen. Es gab auch so Momente, da tobte Frank Castorf rum darüber, dass in der Schlingensief-Inszenierung der Katzi-Film von Ottmar Bauer lief, wo eine Katze zu Tode gequält wurde und Karl, ich habe mich dann mit Frank gestritten und Karl war dann in der Lage, philosophische Begründungen abzugeben, warum dieser Film jetzt total wichtig ist.
Er war auch ein Textproduzent, ne? Spaß haben, die Welt retten und Geld dabei verdienen oder Schaubühne als amoralische Anstalt und Friedrich Schiller als Marketinggenie. Der war auch ein großer Textkünstler.
Ja, das Philosophische konnte auch in die Qualität des Werbetextens umschlagen oder die berühmte Reihe Kapitalismus und Depression. Also das bringt ja immer wieder Sachen auf den Nenner. Oder ich habe von dem Tod von Karl erfahren, indem mir Navid Kamani eine SMS geschickt hat und Navid und Karl haben sich gegenseitig in ihrem Denken beeinflusst und getriggert.
Wen verlieren wir damit?
Eine unersetzbare Person. So wie Karl ist niemand mehr. Und ich glaube auch diese merkwürdige Mischung aus einer philosophischen Grundbildung und gleichzeitig so tief im Pop verankert sein, dieses leicht schwerhörige über alles hinwegschreien, ist eine Mischung. Ich wüsste nicht von wem die ausgehen sollte.
Sagt Matthias Lilienthal zum Tod des Dramaturgen Karl Hegemann, der im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Wir bleiben bei der Bühne. Am Weltfrauentag 2018 ging es los. Solidarität stand am Anfang und im Zentrum von Burning Issues, dem brennenden Anliegen. Einer Konferenz, die die damalige Bonner Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp ins Leben gerufen hat, um über Machtverhältnisse an Bühnen aufzuklären und was zu ändern. Regelmäßige Konferenzen waren das bis heute. Es ging und geht um Gender Pay Gap, Vereinbarkeit von Care-Arbeit und künstlerischer Arbeit. MeToo kam damals dazu, Erhebungen über Frauen in Führungspositionen und so weiter. Zusammen mit der Schauspielerin und Präsidentin der Bühnengewerkschaft Lisa Jobt hat sie darüber gearbeitet. 70% der Bühnenstücke sind allein von Männern, also immer an Fakten orientierte Einwände und Konferenzen waren das. Diesmal geht es um darstellende Künste und das Orchester und die klassische Musik. Burning Issues findet im Rahmen des Berliner Theatertreffens statt seit 7 Jahren und widmet sich diesen Themen. Dieses Mal geht es um Orchester. Frau Bramkamp, warum?
Wir haben eine ganz tolle Partnerschaft mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, dem DSO Berlin, gemacht. Denn die haben letztes Jahr eine Spielzeit gemacht, kein Konzert ohne Komponistin. Und es gab einen riesengroßen Aufschrei in der Klassikszene, weil Sie können sich das ja kaum vorstellen. Weniger als 2% der Stücke im Repertoire stammen von Komponistinnen. Alleine Beethoven, ich komme ja aus Bonn, deshalb bin ich großer Beethoven-Fan, alleine Beethoven macht knapp 10% aus. Also das ist wirklich fatal. Da sind wir mit unseren 30% Autorinnen in den Darstellern der Künsten wirklich gut aufgestellt. Und das war die Kooperation, dass wir gedacht haben, wir müssen mal gucken, wie sieht es in der klassischen Musik aus. Und wenn man da in die Zahlen geht, dann wird einem schwindelig. Nur 7% der Konzerte zum Beispiel werden von Frauen dirigiert. Auf Konzerten sind Frauen unterrepräsentiert, wenn es um Solistinnen geht, gerade so auf den traditionellen männlichen Instrumenten wie den Blechbläsern. Und wenn wir dann reinzoomen in die Führungsposition, dann wird es richtig finster. Also künstlerische Leitungen, Intendanzen, Operndirektionen, da gibt es 63 in Deutschland und 10 davon haben Frauen. Und Generalmusikdirektorinnen gibt es nur 5 und wir haben über 130 in Deutschland.
Grund genug, dass die neue Berliner Kultursenatorin, wenn ich es richtig weiß, korrigieren Sie mich bitte, einen Vortrag über feministische Kulturpolitik bei Ihnen gehalten hat. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das war auch ganz toll. Burning Issues hatte immer große politische, solidarische Begleitung. Beide Kulturstaatsministerinnen, sowohl Frau Grütters als auch Frau Roth, haben unsere Konferenzen besucht und unterstützt. Und wir waren natürlich begeistert von der Nachricht, dass Sarah Wedel-Wilson jetzt neue Kultursenatorin in Berlin wird. Sie hat eine großartige Rede gehalten, eine feministische Rede, eine solidarische Rede. Und sie hat ja wirklich auch eine große Aufgabe vor der Brust. Sie muss jetzt die Einsparungen durchführen. Und sie hat viel Hoffnung gemacht, dass sie das nicht auf Kosten der Gleichstellung machen wird.
Das bringt uns zu einem problematischen oder kritischen Punkt. Die Fördersituation hat auch auf Sie durchgeschlagen. In der Vergangenheit war es immer dreitägig, diesmal ist es zweitägig und das Mittagessen muss auch selber bezahlt werden, wird auch nicht freigestellt. Und noch viel dramatischer, es ist die letzte Ausgabe, die Sie verantworten.
So ist das. Wir hören auf. Ich finde, noch schlimmer als das Mittagessen ist, dass wir all die Dinge, für die wir auch inhaltlich kämpfen, nicht umsetzen konnten. Wir haben dieses Jahr keine Kinderbetreuung anbieten können. Wir haben keine Access-Maßnahmen. Das heißt, Menschen mit Behinderung waren bei uns ausgeschlossen, weil wir keine Barrierefreiheit ermöglichen konnten. Und das sind so Einsparungen, die tun richtig weh. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, uns gibt es jetzt seit 8 Jahren. Wir sind ein super erfolgreiches Format, sowohl in der kulturpolitischen
Ergebniserzählung.
Es ist immer ausgebucht. Es ist wahnsinnig schwer zu verstehen, warum wir es nicht geschafft haben, in eine Verstetigung zu kommen. Aber jammern ist überhaupt nicht unser Motto. Wir anerkennen, dass Deutschland gerade die Kulturausgaben kürzt in allen Bereichen. Das hat ja auch Gründe. Wir befinden uns in der Zeitenwende, da setzt man andere Prioritäten. Und wir haben jetzt selbstbewusst gesagt, es gibt ein Feld, das wir unbedingt weiter beackern wollen, weil seit 2018 hat sich wirklich auch viel getan. Es haben sich viele Initiativen gegründet. Es gibt ja Konferenzen, die zum Beispiel das Thema Care sich angucken oder bessere Arbeitsbedingungen. Und unser Fokus liegt auf dem Thema Frauen in Führungspositionen. Weil wenn ich sage, es gibt nur 5 Generalmusikdirektorinnen in Deutschland, dann können wir auch bei den Theatern gucken. Es gibt, wir zählen jedes Jahr immer aus, in den Großstädten bis 250.000 Einwohnern in Deutschland knapp 25% Frauen, die Theater leiten. Und man hat ja seit der Gründung unserer Konferenz das Gefühl, dass sich da eine Trendwende abzeichnet, dass da andauernd irgendwelche Frauen irgendwelche Theater übernehmen. Aber das stimmt nicht. Wir haben tatsächlich sogar noch einen Backlash, der auf uns zukommt, weil Dagmar Schlingmann in Braunschweig wird durch Tobias Wolf ersetzt. Die beiden Intendantinnen in Hannover hören auf. In Münster geht die Intendantin, in Essen geht die Opernintendantin. Und dann sind wir 2026 bei einem Frauenanteil von 22%. Und ich weiß von so vielen Frauen, die führen wollen, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt die Burning Issues Academy und machen Fort- und Weiterbildung, gründen, bauen unser Netzwerk aus und hoffen, dass wir dann im Jahr 2035 den Frauenanteil in Führung an den deutschen Stadt- und Staatstheatern auf mindestens 40% hochgechasst haben.
Sagt Nicola Bramkamp zu Burning Issues beim Theatertreffen in Berlin, dieses Mal zum letzten Mal, aber die Akademie wird sie weiterleiten. Das erste internationale Dokumentarfilmfestival München, kurz DOCFest, das fand 1985 statt. Klein war das damals. 4 Jahrzehnte später ist es einem größeren Publikum bekannt. Über 100 Filme sind im Programm. Unter anderem geht es um den deutschen jüdischen Dichter und Shakespeare-Übersetzer Erich Fried. Ein ebenso engagierter wie viel gelesener und umstrittener Autor. Tobias Krone berichtet aus München.
What was home? Well, I'm an Austrian and I won't permit Hitler to get me away from that. And when I came to England, I said I want to become a German poet.
Er war einer der wichtigsten Lyriker des 20. Jahrhunderts, der nach dem Krieg im Londoner Exil blieb und seine inneren Widersprüche an seine Kinder weiter vererbte. Sein Sohn, der Brite Klaus Fried, macht sich in Friendly Fire, dem Eröffnungsfilm des DOCFest, auf die Erinnerungsreise zu seinen Geschwistern und zu den linken Studierenden und ja sogar ehemaligen RAF-Angehörigen, die nach 68 in Erich Frieds Haus Unterschlupf suchten. Es schien ihn nicht zu kümmern, dass seine Kinder gar nicht Deutsch verstanden, seine Gedichte gar nicht lesen konnten. Nein, das hat ihn hoffnungslos bekümmert. Aber er hat sich eingerichtet in einer Isolation. Eine Isolation in seiner wahren Welt, die verloren war. Der wirklich erschütternde Klammerausdruck in Klaus Frieds Gesicht bei diesem Gespräch, er offenbart die Absurdität des lebenslangen Exilanten Erich Fried und gleichzeitig eine existenzielle Erschöpfung über einen Vater, der sich auch für die eigenen Kinder nie fassen ließ. Klaus Fried geht als Protagonist seines eigenen Dokumentarfilms mit expressiver Körperlichkeit an die Nullpunkte seines eigenen Familiendramas, ohne die Psychokiste zu lange auszuschlachten. Es gibt ja noch so viel anderes über die politische Persönlichkeit zu erzählen, so Klaus Fried im Interview.
There was something that was very unique about my father.
Er hatte die einzigartige Gabe, über Menschen nicht zu urteilen, auch wenn sie anderer Meinung waren. Heute sind wir sehr polarisiert und ich finde es sehr wichtig, dass wir die Menschlichkeit im Gegenüber sehen, auch bei denen, die auf der anderen Seite stehen. Zusammen mit der deutschen Regisseurin Julia Albrecht schafft Fried nicht nur ein gewaltiges, packendes Familienepos, sondern auch ein Porträt des deutschen 20. Jahrhunderts mit einer eigenwillig lakonischen Bildsprache, einem wohltuenden Blick von außen. Permanent auf Achse ist auch Azza auf den Highways rund um ihre Heimatstadt Jeddah. Und das als eine der ersten Fahrlehrerinnen für Frauen, die in Saudi-Arabien seit 2018 auch Auto fahren dürfen.
Respekt für alle Männer, aber ich fühle mich happy, because we don't need them anymore, you know?
Aber Azas feministische Zuversicht hat eine dunkle Seite. Denn die Familienmutter, mit 16 Jahren verheiratet an einen Mann, der sie missbrauchte und der auch nach der Scheidung das Sorgerecht für die Kinder behält, sie muss nun aus ihrem Auto heraus ins Familienleben eingreifen und immer wieder auch ihre Kinder in Sicherheit bringen. Der Münchner Filmerin Stefanie Brockhaus ist mit Azza in 3 Jahren Kameraarbeit auf dem Beifahrersitz ein seltener, erhellender, ernüchternder Einblick in die saudische Gesellschaft gelungen. Das DOCFest wird auch in der 40. Ausgabe seinem Namen gerecht, die Gegenwart zu dokumentieren. Und dazu gehört eben auch noch das schwarze Loch der Pandemie.
Today, 60% of US Americans believe in a lab leak. although there is zero evidence.
60% der US-Bevölkerung glauben an einen Laborunfall. Inzwischen ist auch bekannt, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst dieser Ansicht war. Doch den wissenschaftlichen Beweis blieb er schuldig. In seinem Dokumentarfilm Blame hebt der Schweizer Regisseur Christian Frey drei WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Ländern auf eine große dramatische Bühne. Damals in den Nullerjahren haben sie spektakulär das SARS-Virus zurückgeführt auf eine Fledermauspopulation, auch mit Erkenntnissen aus dem Labor von Wuhan. 2020 gerieten sie in eine tragische Zwickmühle der Propaganda. Während chinesische Behörden die Untersuchung des Wildtiermarkts von Wuhan als potenziellem Übertragungsort erschwerten, schwor sich Trumps Trollarmee, allen voran der heutige Gesundheitsminister Bob Kennedy Jr., auf die wissenschaftlich unwahrscheinliche These ein, in dem Labor sei das Virus als eine Biowaffe entwickelt worden. Blame ist ein emotionaler Doku-Thriller. Er zeigt wohl das erste Beispiel dafür, wie mit der ersten Trump-Ära Wissenschaft schlicht beendet wurde.
Tobias Krone vom Docfest in München. Jetzt kommen wir zur bildenden Kunst. Die Young British Artists, das waren etwa Jake und Dennis Chapman oder Tracy Emin, die waren unerschrocken, hemmungs- und streckenweise geschmacklos. Genauer, sie stellten guten Geschmack in Frage. Scheinbar Kunstunwürdiges wurde Kunst. Das war dann in den Nullerjahren. Dazu zählt auch und besonders der Skandalkünstler Damien Hirst. Seit den 1990er Jahren hat er sich mit aufsehenerregenden Kunstwerken wie einem in Formaldehyd eingelegten echten riesigen Tigerhai, Klammer auf, Achtung, Raubfisch-Kapitalismus-Kritik in Aspik, Klammer zu, sehr teuer, einen Namen gemacht. Oder mit einem 8600 Diamanten voll besetzten Totenschädel. Muss man mögen. In der Albertina Modern in Wien ist ein anderer Damien Hirst nun zu entdecken, nämlich der Zeichner. Drawings heißt die Schau am Wiener Karlsplatz. Günter Keindelsdorfer war da.
Im Anfang ist die Zeichnung. Auch bei einem Künstler, der wie Damien Hirst die große Geste liebt, die spektakuläre Provokation. Den diamantenbesetzten Totenschädel etwa, von Hirst in mehrerlei Varianten realisiert, hat der heute 60-Jährige in diversen Skizzen auf Papier entworfen, bevor er zur Ausführung der doch deutlich kostspieligeren 3D-Variante schritt. Elsie Lana, Kuratorin der Schau in der Albertina Modern.
Also es ist so, dass man tatsächlich sieht, wie seine Ideen zuerst mal auf dem Papier Form annehmen, bevor sie dann tatsächlich als Objekte umgesetzt werden. Und das gilt für den Tigerhai, aber eben auch für den Totenkopf, for heaven's sake, für den kleineren Totenkopf. Also für alle diese Werke gibt es kleinere Zeichnungen, wo er am Papier ja die Dimensionen auch erprobt, wo er sagt, eigentlich das Papier ist eine billige Variante, auch um etwas auszuprobieren, bevor man sagt, okay, jetzt investiere ich sehr viel Geld, um eine Installation draus zu machen.
Zeichnungen spielen in der Arbeit Damien Hirsts eine tragende Rolle, ob als hastig hingeskribbelter Entwurf für größere Werke oder als penibel ausgeführtes Blatt zur Dokumentation fertiger Installationen oder Skulpturen. Kuratorin Elsie Lana verortet die zeichnerischen Neigungen des Künstlers in gewissen frühkindlichen Prägungen.
Und er sagt, für ihn war Zeichnen eigentlich immer schon ganz wichtig. Seine Mutter war alleinerziehend und hat ihn immer mit dem Zeichnen beschäftigt. Und immer wenn er gesagt hat, er ist fertig mit seiner Zeichnung, hat sie wieder ein Papier drangeklebt und so wurde das größer und größer. Und er sagt, so hat er begonnen, über das Papier und über die Grenzen hinauszudenken.
Damien Hirsts zeichnerisches Oeuvre war noch nie Gegenstand einer größeren Ausstellung. Ein Umstand, der Ralf Gleis, den neuen Albertina-Direktor, mit einem gewissen Stolz erfüllt.
Man schaut hier wirklich quasi nicht nur dem Künstler beim Arbeiten zu, sondern quasi ins Gehirn, wie er selber sagt.
In der Schau in der Albertina Modern sind aber nicht nur zeichnerische Arbeiten aus Damien Hirsts Atelier zu sehen. Gezeigt werden auch 1,5 Dutzend Installationen und Skulpturen, von einem kleineren Hai in Formaldehyd über eine korallenbesetzte Mickey-Maus bis hin zu einer gekreuzigten Kuh, die in Wien Assoziationen an den aktionistischen Schlachtermeister Hermann Nitsch weckt. Damien Hirst gilt als einer der wohlhabendsten Künstler der Gegenwart. Das Privatvermögen des 60-Jährigen wird auf etwa 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Ein Umstand, der den einstigen Frontmann der Young British Artists manchen suspekt macht. Hirst selber sieht die Sache pragmatisch.
You know, money should always be a key and not a motivating factor, something to enable you rather than something to drive you, you know. It's very complicated. I think money is as complicated as love.
Geld sollte immer ein Schlüssel zu etwas sein und nicht die Motivation, etwas zu tun, so der Künstler. Es sei alles sehr kompliziert. Mit dem Geld sei es ebenso kompliziert wie mit der Liebe. Ein interaktives Element hat sich Damien Hirst auch einfallen lassen für die Wiener Schau, eine Zeichenmaschine. Die besteht aus einer rotierenden Scheibe mit darüber appliziertem Zeichenstift, unter dem Papierbögen eingespannt werden können. Setzt man die Scheibe in Betrieb, entstehen je nach Farbauswahl mehr oder minder farbprächtige Rotationsbilder.
Wir sehen an der Wand Werke, wie er damit gearbeitet hat, was er daraus macht. Und jetzt ist jeder aus dem Publikum aufgerufen, selber sein Werk in dieser Art und Weise mit der Maschine, die Hirst zur Verfügung stellt, zu produzieren und sich kreativ auszutoben.
Auf diese Art und Weise kann jede Besucherin, jeder Besucher sein oder ihr persönliches Damien Hirst-Blatt produzieren und mit nach Hause nehmen. Finanziellen Vorteil, soweit bekannt, zieht der Künstler daraus keinen.
Günter Keindelsdorfer berichtete aus Wien über Damien Hirst Zeichnungen in Albertina. Die äthiopisch-amerikanische Künstlerin Julie Merito ist das, was man gerne so eine der einflussreichsten Malerinnen der Gegenwart nennt. 1970 in Addis Abeba geboren, floh sie mit ihrer Familie 1977 in die USA. Themen wie Flucht und Vertreibung spielen thematisch häufig in ihre Bilder hinein. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zeigt die bislang größte Überblicksausstellung in Deutschland mit rund 100 Werken von Merito. Das sind von Großstädten geprägte abstrakte Linienzeichnungen aus den 90er Jahren bis hin zu abstrakten Gemälden, die schon mal bis zu 7 Meter groß werden können. Die passen da rein in die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Oft nehmen ihre Gemälde bei politischen Ereignissen ihren Ausgang. Übermalt, überklebt, überschrieben wird dann gern. Susanne Lurweg sah das alles in Düsseldorf.
Musik von Jason Moran empfängt die BesucherInnen am Eingang der Ausstellung. Moran, ein Freund von Julie Merito, hat das Jazzstück geschrieben, als sie 2016 Seite an Seite arbeiteten. Merito an ihrem Howl-Zyklus, einem 8x9 Meter großen Diptychon, das die Geschichte und Gegenwart des amerikanischen Westens zeigt. Moran an seinem Album, eine fruchtbare Zusammenarbeit, wie Julie Merito erzählt.
Ich habe gearbeitet, während er komponierte. Jason kam ins Studio, während ich malte. Wir haben Seite an Seite gearbeitet, aber wir haben uns gegenseitig wahrgenommen.
Der Austausch, das Interesse an anderen und vor allem am Weltgeschehen kennzeichnen die Arbeiten der Künstlerin. Schon zu Beginn ihrer Karriere blickt sie auf Geschichte und Gegenwart, sagt Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung NRW und Kuratorin der Ausstellung.
Dann sieht man aber rechter Hand eine sehr, sehr frühe Arbeit noch aus ihrer Studienzeit, wo sie bereits in dieser Zeit mit Quellenmaterialien arbeitet, die sie kopiert und daraus also Drucke macht und diese wiederum mit Zeichnung versieht.
Die frühen Arbeiten erzählen ein Stück US-amerikanische Geschichte. Fotos, Drucke von weißen und schwarzen Menschen, die sich küssen. Indigene, die hoffnungsvoll in die Kamera blicken.
Und natürlich hat sie als schwarze Amerikanerin auch sich immer mit Fragen der Identität und der gesellschaftlichen Rolle der schwarzen Bevölkerung beschäftigt.
Auf die kleinformatigen Bilder der Anfangsjahre folgen immer größere Werke. 25 bis zu 7,5 Meter hohe Gemälde werden in Düsseldorf gezeigt. Raumgreifende, beeindruckende Arbeiten wie Invisible Line. Es sei ihr Revolutionsgemälde, erklärt die Künstlerin, denn es ist zur Zeit des arabischen Frühlings 2011 entstanden.
Ich habe das im Fernsehen gesehen, als ich in meinem Studio gearbeitet habe. Man spürt die revolutionäre Kraft, spürt, was möglich ist, wenn hunderttausende Menschen auf den Platz strömen und sich weigern zu gehen. Dieser überwältigende Moment, wenn ein autoritärer Führer, der Ägypten 40 Jahre lang regiert hat, gehen muss.
Weder der zurückgetretene Mubarak noch andere Menschen sind auf dem Bild zu sehen. Dafür Befestigungsanlagen, Flughafengebäude, Architekturentwürfe aus New York. Später werden Meritus Bilder noch wesentlich abstrakter. immer weniger explizit.
Zuerst gibt es dieses Medienbild eines bestimmten Ereignisses. Das bearbeitet sie digital so, dass es groß aufgeblasen wird und man es nicht mehr erkennen kann. Und das wird mit Siebdruck auf die Leinwand gebracht und versiegelt. Und dann gibt es Schichten.
Es gibt malerische Schichten, Airbrush-Schichten. Und ab 2012 eine Phase mit grauen Bildern, darunter das 2013 entstandene Chimera, das Überreste von Saddam Husseins Palast neben Abdrücken von Meretus Händen zeigt. Auch wenn die zugrunde liegenden historischen Ereignisse nicht direkt ins Auge springen, sind sie immer präsent. Der Aufstieg der Rechten weltweit, die Lage in den USA, der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.
Es ist unglaublich, dass Menschen tatsächlich mit Waffengewalt das Kapitol gestürmt haben. Menschen wurden getötet. Das ist eine echte Bedrohung für die Demokratie und es war schockierend, das zu sehen.
Die bedrohte Demokratie beschäftigt Julie Meretu nicht von ungefähr. Die Mitfünfzigerin hat einen äthiopischen Vater und eine amerikanische Mutter. Ihre Herkunft spielt immer wieder in ihre Arbeiten rein.
Ich würde sagen, jedes einzelne Werk, ob Zeichnung oder großes Gemälde, ist politisch motiviert.
Die politischen Botschaften kommen subtil daher, nicht laut und schreiend. Julie Meretus Arbeiten bilden dennoch das Weltgeschehen der letzten Jahrzehnte ab, bergen Referenzen in viele Richtungen. Zeichnungen und Gemälde, die schön und auf anziehende Weise traurig sind.
Sagt Susanne Lurwig. Es fehlen die Kulturmeldungen. Hanna Rau hat sie.
In London wird schon seit Freitag gefeiert. Ein Vierteljahrhundert gibt es dort die Tate Modern. Das ehemalige Kraftwerk hat sich längst als Tempel für zeitgenössische Kunst etabliert. Vor 25 Jahren war das noch kaum vorstellbar, erinnert die dänische Leiterin Karen Hinsbo.
Als die Tate Modern im Jahr 2000 eröffnete, gab es keinen Ort hier in London, an dem man große Ausstellungen moderner oder zeitgenössischer Kunst zeigen konnte. Eigentlich musste man damit nach Paris. Das ist heute kaum vorstellbar.
Zum Jubiläum zeigt das Museum 25 Sammlungshighlights, darunter die gigantische Spinne von Louise Bourgeois. Maman heißt sie und zum heutigen Muttertag sei diese Anekdote erlaubt, dass Bourgeois ihre Mutter mit einer Spinne assoziierte, darf man nämlich als Würdigung verstehen. Die Mutter arbeitete als Restauratorin von Tapisserien, eine Weberin also, genau wie die Spinne. Um ihr Netz fürchten muss die freie Tanz- und Theaterszene in Nordrhein-Westfalen. Laut einer Mitteilung des Landesbüros der freien darstellenden Künste kürzt das Kulturministerium die Spitzen- und Exzellenzförderung Theater um knapp die Hälfte. Die Spitzenförderung für Kinder- und Jugendtheater soll sogar komplett eingestellt werden. Das Ministerium begründet die Streichung demnach mit der unkalkulierbaren Haushaltslage. Wenn Vaterstaat der Kultur seine Zuwendung entzieht, braucht es sie dringender denn je, die in der Regel ehrenamtlich geführten Kulturfördervereine, sagt Ulrike Petzold. Sie ist Vorständin des Dachverbands der bundesweit über 20.000 Kulturfördervereine.
Das kann natürlich nicht sein, dass Sie jetzt Lückenbüßer sind mit Ihren Geldsammelaktionen für das Ausbleiben öffentlicher Mittel für die Kultureinrichtungen. Dennoch ist es so, dass Sie ja auch viele Kompetenzen und Erfahrungen haben und einfach auch mal gucken können, wie Sie gemeinsam mit Akteuren vor Ort nachdenken, dass man vielleicht gerade diesen knapper werdenden Kassen auch ein bisschen anders begegnen kann und auch mal gemeinsam überlegt, wie man da zusammenhält.
So Ulrike Petzold im Programm von Deutschlandfunk Kultur über die Bedeutung von Kulturfördervereinen in Zeiten knapper Kassen.
Die Kulturmeldung waren das am Ende dieser Ausgabe mit Hanna Rau. Ein Blick auf das nachfolgende Programm. Da hören wir erst die Nachrichten ausführlich. Dann gibt es einen Beitrag über Russlands Präsident Putin, der direkte Gespräche mit der Ukraine vorschlägt. Und auch eine sofortige Waffenruhe in Gaza wird von Außenminister Wadefuhl verlangt. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute dankt Michael Köhler. Einen schönen Abend, ein gutes Wochenende.